NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Etwa 6 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer haben seit Russlands Angriffskrieg ihre Heimat verlassen. In Deutschland sind 1,2 Millionen Geflüchtete registriert. In Niedersachsen leben etwa 110.000. Manche sehnen den Tag ihrer Rückkehr herbei, andere wollen hier ihre Zukunft aufbauen. Wie kann das gelingen? Geflüchtete in Osnabrück berichten von ihrem Integrationskurs. In Hannover treffen wir einen Unterstützer aus der Diakonie bei einer Familie, die inzwischen auf eigenen Beinen steht. Weil Arbeit für die Integration eine entscheidende Rolle spielt, erläutern Experten der Industrie- und Handelskammer Hannover, wie der Einstieg in den Arbeitsmarkt gelingen kann. Und wir schauen direkt in die Ukraine. Dort engagieren sich Mitarbeiter der Kurve Wustrow aus dem Wendland im zivilen Friedensdienst. Auch der Verein Freie Ukraine Braunschweig hat engen Kontakt in das angegriffene Land. Zurückgehen oder bleiben? Krieg in der Ukraine. Das ist unser Thema heute Abend und dazu sagt herzlich willkommen Brigitte Lehnhoff. Osnabrück im Krone Bildungszentrum. Ein Unterrichtsraum, schlicht eingerichtet. Helle Tische, dunkle Stühle, vorne der Dozentinnentisch, dahinter an der Wand eine Tafel. An einem Freitagnachmittag im September bin ich hier verabredet. Ich treffe drei ehemalige Absolventinnen eines Integrationskurses und ihre Lehrerin.
Ich heiße André, ich komme aus der Ukraine, ich bin 37 Jahre alt und ich wohne in Osnabrück seit August 2022. Ich komme aus einer kleinen Stadt, die heißt Energodar. Die Stadt befindet sich neben Saporizhia.
Mein Vorname ist Natalia. Ich komme aus der Ukraine, aus der Hauptstadt Kiew. Ich bin 43 Jahre alt. Ich wohne in Osnabrück seit 2 Jahren.
Ich bin Khalilov Arif. Ich komme auch aus der Ukraine, Hauptstadt Kiew. Und ich auch bin in Osnabrück seit 2 Jahren. Ich bin 59 Jahre alt.
2022, nach Russlands Angriff der gesamten Ukraine, haben die drei ihre Heimat verlassen. Der Straßenbauingenieur Arif, die Bankkauffrau Natalia, der Elektroingenieur Andrei. Entscheidend für ihren Neustart in Osnabrück war der vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge finanzierte Integrationskurs. Von 700 Unterrichtsstunden entfallen 100 auf den Orientierungskurs, der Kenntnisse vermittelt über Staat, Gesellschaft und Geschichte Deutschlands. Weitaus umfangreicher ist mit 600 Stunden der Sprachkurs. Eine besondere Herausforderung für Ukrainerinnen und Ukrainer, weil ihre Sprache auf kyrillischer Schrift basiert.
Wir haben ganz anderen Alphabet in unserer Sprache. Zuerst beginnen wir und lernen wir Alphabet. Und dann Schritt für Schritt lernen wir Deutsch. Wir können nicht mit anderen Menschen kommunizieren. Und das war sehr schwer.
Gleichzeitig erlebten die drei eine Hilfsbereitschaft, die sie zunächst irritierte, auch misstrauisch machte.
Als ich in der Ukraine gewohnt habe, dann hatten wir ganz andere Beziehung mit Menschen. Viele Deutsche, die sehen, dass ich Hilfe brauche. Sie bereit mir helfen.
Es gibt ein Wort, Altruismus. Wir haben dieses Wort vergessen. Ja, in der Sowjetunion, in der Ukraine. Aber in Deutschland, Leute, sie sind altruistisch. Ja, sehr. Ich habe in einer deutschen Familie gewohnt. Ja, sie haben viele, viele geholfen mir. Diese Leute war für mich eine große Überraschung.
Nun schaltet sich Irene Vogel in das Gespräch ein. Die ehemalige Lehrerin von Arif, Natalia und Andrei hat selbst Zuwanderungserfahrung, kam vor mehr als 30 Jahren aus Kasachstan nach Deutschland. Sie kann nachvollziehen, warum die erlebte Hilfsbereitschaft zunächst so irritierend war.
Dazu kann ich nur sagen, dass die meisten Menschen, die hierher kommen, Flüchtlinge, Migranten jeder Art, kommen nicht aus Demokratien, sie kommen aus den Diktaturen. Sie wurden eventuell auch beobachtet, auch verfolgt, manche. Ja. Es sind Menschen, die vorsichtig sind, die sind eher zurückhaltend. Sie gehen nicht offen mit den anderen um, mit unbekannten Menschen. Was wollen die eigentlich? Warum?
Fremde Sprache, fremde Kultur. Natalia, Arif und Andrei haben die Herausforderung angenommen. Und für sie steht fest, über eine Arbeit wollen sie sich so schnell wie möglich weiter integrieren.
Mein Berater im Jobcenter hat mir geholfen, mein Diplom anerkennen. Und jetzt habe ich eine Möglichkeit, weiter als Elektronikingenieur arbeiten. Dafür brauche ich besser Deutsch sprechen und ich möchte weiter meine Sprachkenntnisse verbessern.
Die Prüfung für das Sprachniveau B1 hat Andrei bestanden. Das heißt, er kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen äußern. Er lernt bereits für die nächste Stufe B2, um sich fließend ausdrücken zu können. Natalia hat im zweiten Anlauf die Prüfung für das Sprachniveau A2 geschafft, hat also vertiefte Grundsprachkenntnisse. Nun will sie weiterlernen und strebt eine Ausbildung in der Pflege an. Was diese Herausforderung nicht leichter macht? Natalia, ihr Mann und die drei Töchter sind sich nicht einig über ihre Zukunft.
Meine Familie, meine Töchter, ja, will bleiben in Osnabrück. Mein Mann will zurück nach Ukraine fahren. Ich habe Pläne, auch bleiben in Osnabrück und weiter Deutsch lernen und Ausbildung machen.
Weiter lernen möchte auch der 59-jährige Arif. Das Sprachniveau B1 hat er erreicht.
Arif hat die Prüfung perfekt geschafft, aber den B2-Kurs hat er nicht bekommen, weil wahrscheinlich die Mittel knapp sind. Er hat einen anderen, so eine Beschäftigung bekommen.
Ich war immer selbstständig, aber in Deutschland kann ich jeden Job nehmen, ein bisschen integrieren.
Sagt Arif und weiß wie Andrei und Natalia, dass der Integrationskurs nur der Anfang ist, um hier anzukommen. Die drei bringen viel Energie auf, hier ihre beruflichen Ziele zu erreichen. Frustriert sind sie deswegen über Vorurteile, die ihnen begegnen. Es wird emotional bei diesem Thema und Natalia wechselt ins Ukrainische. Irene Vogel übersetzt.
Noch vor einem halben Jahr gab es Gespräche, dass die Ukrainer hier auf Kosten des Staates leben, dass sie nicht arbeiten, dass sie ihre Sprache schlecht lernen, dass sie einfach das Leben genießen, ohne ihren Beitrag zu leisten.
Viele meiner ukrainischen Freundinnen jetzt arbeiten und Zertifikat B2 bekommen, andere meine Kollegen Zertifikat C1 bekommen, arbeiten Teilzeit und andere Leute arbeiten Vollzeit.
Vorurteile würden auch dadurch genährt, dass in Deutschland ein einseitiges Bild von Migranten verbreitet sei, meint Irene Vogel.
Man erwartet meistens von den Migranten, dass sie arm sind, dass sie materiell schlecht gestellt sind, dass sie Hilfe brauchen, vor allem als Geld und so weiter. Das ist nicht unbedingt der Fall. Viele waren wohlhabend, einige hatten Firmen, sind manche mit Autos gekommen. Und das ist natürlich dann ein bisschen anders. Auch das Verhalten der anderen zu ihnen. Ja, was sind das für Flüchtlinge, die so gut situiert sind? Ja?
Auch solche Vorurteile dürften dazu beitragen, dass manche Geflüchtete in Deutschland nicht heimisch werden, zurück in die Ukraine wollen, den Integrationskurs abbrechen. Irene Vogel erinnert sich an ein Ehepaar mit Kind.
Da fühlte sich der Mann von Anfang an schlecht. Er sagte, ich finde mich hier sowieso nicht zurecht. Also die Sprache ist schwer, ich bin älter, ich hatte dort meine Firma. Ich bin auch was anderes gewohnt und ich will zurück unbedingt.
Und es gibt auch dieses Motiv, den Integrationskurs abzubrechen.
Eine Dame zum Beispiel wollte zurück, weil ihr Mann dort in den Krieg ziehen musste und sie sagte, sonst verabschiedet ihn keiner. Ich muss hin. Und sie hat abrupt abgebrochen und man hat sie umarmt, alles Gute gewünscht, mehr kann man nicht.
Jupp Streller ist Pastor im Diakonischen Werk Hannover und aktiv in der Flüchtlingsseelsorge im Flüchtlingsnetzwerk Hannover. Er erinnert sich noch genau, wie es war, als im März 2022 die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine in Hannover ankamen.
Dann sind wir auf der Messe präsent gewesen von Anfang an. Es gab ja teilweise drei große Messehallen, die für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet wurden als Notunterkünfte. Die Leute kamen aus Berlin, waren eine Nacht dort, wurden registriert.
Und dann sei es darum gegangen, ganz konkrete Hilfe zu organisieren.
Anfangs war es so, dass die Unterstützungssysteme nicht gegriffen haben. Das heißt, Leute hatten nichts zu essen. Dann haben wir eine Essensausgabe organisiert, sogar zwei. Dann haben wir versucht, ein Psychologinnen-Team zu schaffen, also wo Psychologinnen gegen eine Ehrenamtspauschale Gesprächstermine mit Klienten anbieten. Das läuft bis heute. Dann gab es diesen Umzugsservice, dass eben Leute, die eine Wohnung zugewiesen bekamen und Möbel irgendwo aus dem Second-Hand-Kaufhaus holen mussten, dass die eben die Möbel dahin transportiert kriegten.
In diesen Hilfsprojekten engagierten und engagieren sich auch Geflüchtete. Lina Okolowska zum Beispiel. Sie koordinierte die Essensausgabe, war auch beim Umzugsservice aktiv. Wie blickt die heute 42-Jährige auf die vergangenen 2,5 Jahre zurück? Welche Erfahrungen mit ukrainischen Geflüchteten hat Job Streller in dieser Zeit gemacht? Wie blicken beide in die Zukunft? Wir treffen uns zum Tee bei Lina Okolowska. Mit ihrem Sohn und ihrer Mutter lebt sie in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Großbuchholz. Die Herbstsonne scheint ins Wohnzimmer, auf dem Couchtisch sind Teetassen gedeckt und Teller für Selbstgebackenes. Lina Okolowska erzählt, dass sie zu Besuch bei einer Freundin in Deutschland war, als der Krieg ausbrach. Ihre Mutter und ihr Sohn in der Ukraine verbrachten die Nächte aus Angst vor Bomben im Keller.
In diesen Momenten, wir haben verstehen, dass alle Türen in die Ukraine ist geschlossen für mich und ist nur eine Strecke nach Deutschland, wo ist Frieden, keine Rakete unter dem Kopf, war so. Unsere Freundin in Deutschland, sie hat geholfen, uns diese Wohnung finden.
Der Start in den Beruf war schwieriger. Weil Lina Okolowska finanziell so schnell wie möglich auf eigenen Beinen stehen wollte, bewarb sie sich in einem Altenheim. Erfolglos. Bei einem Pflegedienst dagegen konnte sie zunächst mit einem Minijob beginnen.
Ich habe gearbeitet wie Pflegekraft und gelernt Deutsch auf Sprachkurs. Am Wochenende wie Pflegekraft gearbeitet und abends Montag bis Freitag Sprachkurs. Und jetzt ich arbeite in Verwaltung von Pflegedienst.
Beruflich gesehen war das ein Rückschritt. Wäre Lina Okolowska nach ihrem Urlaub in die Ukraine zurückgekehrt, hätte sie eine neue Stelle angetreten als Assistentin des Finanzchefs in einem japanisch-ukrainischen Unternehmen. Und trotzdem ist sie nicht unzufrieden.
Weil mit Kritik, das ist falscher Weg in unserem Leben. Wir müssen zusammen verbessern in unserem Leben alles. Sprache verbessern, ja, unsere Wohnungssituation verbessern, unsere Arbeitsskills verbessern. Ich glaube, das ist meine Philosophie. Ist gut, was jetzt geht.
Deine Philosophie ist so, dass du sagst, ich nehme das Leben so, wie es ist.
Genau.
Und ich will es nicht kritisieren,
genau. Sondern
ich versuche, was ich in kleinen Schritten verbessern kann.
Genau.
Eine Einstellung, die Job Streller nicht so oft antrifft. Viele haderten damit, dass sie beruflich erst einmal deutlich zurückstecken müssten und könnten sich nicht entscheiden, welchen Weg sie gehen sollen, steckten fest in einer Art Warteschleife.
Es gibt ja auch viele Krankenschwestern, die da sind, die gerne hier in deutschen Krankenhäusern oder Altenheimen arbeiten würden. Aber da habe ich den Eindruck, es ist schwer, die Berufsanerkennung durchzukriegen. Man wird dann vielleicht Krankenpflegehelfer erstmal. Es soll immer leichter werden, aber ich nehme wahr, dass es nur schwierig ist, die Anerkennung hinzukriegen.
Etwas abseits von der Gesprächsrunde, neben einem Tisch mit den Familienikonen, sitzt Alla Piftorak, die Mutter von Lina Okolowska. Sie versucht, dem Gespräch zu folgen. Selbst sprechen möchte die 73-Jährige aber nicht. Sie würde weinen, sagt Lina Okolowska, weil sie zurück möchte in die Ukraine.
Für alte Leute ist es schwieriger, als wir junge Leute in neue Ort, neue Leben bauen. Ja?
Und Pastor Job Streller ergänzt, die älteren Geflüchteten vermissten vor allen Dingen ihre Gärten.
Also ganz, ganz viele, wenn sie mir erzählen, sie haben eigene Tomaten, eigene Gurken, alle möglichen Obstbäume. Und das ist so ein bisschen Lebensinhalt. Wenn man eine Rente hat von vielleicht 100 Euro umgerechnet oder 150 Euro, dann ist der Garten mit all dem, was man da gehabt hat, so ein Stück Lebensinhalt. Einfach, um auch wirklich leben zu können. Und das gibt's hier nicht. Hier ist den ganzen Tag nichts tun. In unserem Café liefern wir so ein bisschen Sozialkontakte untereinander. Ältere Leute kriegen keine Sprachkurse, es sei denn, sie bezahlen selbst und können dann also entsprechend auch schwerer Deutsch lernen.
Mit den sogenannten Sprachcafés an vier Orten in der Stadt bietet die Diakonie Gelegenheiten, sich in Konversation zu üben und Sprachhemmungen zu überwinden. Einfacher haben es in der Regel die Kinder. Samson, der 9-jährige Sohn von Lina Okolowska, wurde noch vor Kriegsbeginn in der Ukraine eingeschult. In der integrierten Gesamtschule Roderbruch besucht er inzwischen die 4. Klasse.
Mir gefällt gut, aber einige Minus, dass es da keine Noten gibt. Das ist nicht gut.
In der Ukraine ist das anders, ne? Da gibt es schon sehr früh Zensuren, oder?
Hier bei Schule gibt es keine Noten bei 4. Klasse. Und bei uns schon gibt es bei 3. Klasse.
Du würdest gerne zeigen, dass du gut bist, ne? Dass du fleißig warst und die Zensuren zeigen, dass du gut gearbeitet hast. Ne?
Aber mir gefällt in Schule.
Samson geht samstags in die ukrainische griechisch-katholische Gemeinde St. Volodymyr und lernt dort mit anderen Kindern ukrainisch, Landeskunde, Religion und Kunst.
Mir ist auch traurig, dass ich kann nicht zur Ukraine wiederkommen, weil da mein Vater ist. Und er kann nicht zu uns kommen, weil schon Männer nicht aus Ukraine raus dürfen. Er kocht für Arbeiter Essen.
Vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, 70% aller Ukrainer wollen zurück. Die Kinder sowieso. Weil sie haben sich ja nicht ausgesucht, nach Deutschland zu kommen, sondern der Krieg, die Bomben und Raketen haben sie hergetrieben. Es ist auch ein Trauma, hier zu sein und eigentlich nicht hier sein zu wollen bei den Kindern, weil man in der Schule und mit den Freunden in der Ukraine zusammen sein möchte. Ja, das ist ein großer Schmerz auch. Jetzt ist mein Eindruck, dass viele jüngere Menschen, so wie du zum Beispiel, Lina, eben wirklich gesagt haben, ich muss versuchen, diese Zeit zu nutzen. Mein altes Leben ist weg, ich suche mein neues und versuche hier mich, soweit es geht, eben zu integrieren.
Das ist richtig. Die Leute warten auf Frieden. Aber ein Teil von Leuten aus der Ukraine sind müde und andere Teil sucht Ausbildung, sucht Arbeit und gehen weiter.
Auch Lina Okolowska will, wie sie wörtlich sagt, ihre Zukunft in Deutschland bauen.
Ich träume über Therapie für Kinder. Ich möchte eine Physiotherapeutin werden und eine Hypnotherapie mit Pferd für Kinder offen. Ich habe sehr, sehr stark Lust zu machen. Das.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Wer mit geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern ins Gespräch kommt, ist schnell auch beim Thema Arbeit. Der Wunsch, selbst etwas für den Lebensunterhalt zu tun, ist groß. Groß ist oft aber auch der Frust, weil die gefundene Arbeit meist unter dem vorherigen beruflichen Level ist. Da sind etwa Lehrerinnen jetzt Schulbegleiterinnen oder Krankenschwestern arbeiten als Krankenpflegehelferinnen. Was erleichtert den Einstieg in den Arbeitsmarkt? Was macht ihn schwierig? Nachgefragt habe ich bei der Industrie- und Handelskammer Hannover. Arne Hirschner ist dort stellvertretender Abteilungsleiter im Bereich der Berufsbildung.
Zu meinen Aufgaben gehören insbesondere die Fachkräftesicherung und die Anerkennung der ausländischen Berufsabschlüsse. Im Prinzip seit 2012 haben wir das Anerkennungsgesetz, das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz. Seitdem ist es möglich, hier in Deutschland seine Berufsabschlüsse anerkennen zu lassen. Seitdem sind wir als Industrie- und Handelskammer für unseren Kammerbezirk auch zuständig dafür. Also wir führen diese Anerkennungsverfahren selbst durch für unsere Berufe, also für die Berufe Industrie, Handel und Dienstleistungen.
Aber auch für alle anderen Berufsgruppen ist die IHK offen und bietet Beratung an. Der Ärztin, dem Ingenieur, der Erzieherin, dem Handwerker.
Dass die Menschen die richtige zuständige Stelle für das Anerkennungsverfahren finden, dass sie wissen, welche Unterlagen benötigt werden und dass sie natürlich auch wissen, was passiert eigentlich, wenn sie nicht die volle Anerkennung bekommen, sondern noch ein Qualifizierungsbedarf besteht.
Um es Geflüchteten aus unterschiedlichen Herkunftsländern leichter zu machen, bietet die IHK auch muttersprachliche Beratung an. Olha Pitinova beispielsweise kommt aus der Ukraine, lebt seit 3,5 Jahren in Deutschland und berät Geflüchtete zur Anerkennung von Berufsabschlüssen und Qualifizierungen.
Es gibt 2 große Teile von Berufen, das ist reglementierte Berufe und nicht reglementierte Berufe. Für nicht reglementierte Berufe natürlich, das ist leichter, eine Anerkennung bekommen, weil ohne diese Anerkennung darf man arbeiten.
Nicht reglementiert sind Berufe in Industrie, Handel und Handwerk, ergänzt Arne Hirschner. Für sie ist ein Anerkennungsverfahren zunächst nicht erforderlich. Anders bei den reglementierten Berufen.
Bei den reglementierten Berufen ist eine Anerkennung erforderlich, um den Beruf überhaupt ausüben zu können. Zum Beispiel im Pflegebereich, Lehrerinnen, Lehrer. Das sind die reglementierten Berufe, es gibt noch einige weitere, wo eben halt die Anerkennung erforderlich ist, um überhaupt tätig werden zu können in Deutschland.
Für die reglementierten Berufe gibt es eine klare Ansage. Anerkennungsverfahren sind möglich für alle, die einen staatlich anerkannten Berufsabschluss aus ihrem Heimatland mitbringen.
Anerkennungsverfahren scheitern dann, wenn so ein Berufsabschluss nicht vorliegt. Das heißt, es kommen auch viele Menschen zu uns, die bringen Abschlüsse von privaten Institutionen mit oder irgendwelche Zertifikate. All das ist nicht möglich, darüber ein Anerkennungsverfahren dann laufen zu lassen. Also wirklich nur staatliche Abschlüsse aus dem Heimatland. Das ist eine Voraussetzung.
Olha Pitinova rät aber auch allen anderen zu einem Anerkennungsverfahren, selbst wenn dies für den Beruf nicht zwingend erforderlich ist.
Wirtschaftlicher Beruf nicht reglementiert und darf man ab sofort arbeiten, aber mit Zeugnisbewertung hat man mehr Chance, eine bessere Stelle finden mit hoher Lohn und so weiter.
Das Problem aus Arbeitgebersicht veranschaulicht Arne Hirschner am Beispiel einer Bank.
Nehmen wir jetzt eine ukrainische Geflüchtete, die hat in der Ukraine etwas Ähnliches gelernt wie eine Bankkauffrau, bewirbt sich, ein Kreditinstitut bekommt halt diese Bewerbung auf den Tisch und weiß doch gar nichts damit anzufangen. Und da ist eben halt der Vorteil, wenn ein Anerkennungsverfahren bezüglich dieses Berufes in Deutschland stattfindet, dann steht im Prinzip alles in diesem Anerkennungsbescheid drin, dass das Unternehmen einschätzen kann, welche Qualifikationen liegen vor. Also A, welche Qualifikationen aus dem Heimatland liegen vor, aber auch welche Berufserfahrungen liegen vor, welche sonstigen Fortbildungen wurden absolviert. All das wird aufgeführt in dem Anerkennungsbescheid.
Das Interesse niedersächsischer Unternehmen an Geflüchteten sei von Anfang an sehr groß gewesen, sagt Arne Hirschner. Zumindest am Anfang habe die Integration aber nicht so geklappt wie politisch erhofft. 3 Gründe nennt der Berufsbildungsexperte. Viele Geflüchtete hätten ihren Aufenthalt in Deutschland nur als Übergangsphase gesehen. Die Qualifikationen hätten oft doch nicht gepasst und, ganz entscheidend, das Sprachniveau habe oft nicht ausgereicht. Ein Beispiel aus der Pflege.
Werde ich als Fachkraft beschäftigt, also als Pflegefachkraft, dann muss ich Sprachkenntnisse nachweisen auf dem Niveau B2. Werde ich im Helferbereich als Pflegehelferin beschäftigt, dann kann ich auch ohne diese nachgewiesenen Sprachkenntnisse arbeiten.
Erläutert Arne Hirschner. Die Sprachniveaus gliedern sich in 6 Stufen, von A1, das heißt Anfänger, bis C2, das heißt Experte. Das Sprachniveau B2 bedeutet, im Alltag spontan und klar kommunizieren zu können.
Also gerade was eine Ausbildung betrifft, B1 besser B2. B2 ist halt etwas, damit man dem Berufsschulunterricht wirklich gut folgen kann. Und wir haben im Ausbildungsbereich immer mehr gestreckte Abschlussprüfungen. Das heißt, der erste Teil der Abschlussprüfung erfolgt schon sehr, sehr früh. Und der zählt halt schon zum Abschluss.
Seit dem vergangenen Jahr, seit es den Jobturbo gibt, sind die Erwartungen an den Erwerb bestimmter Sprachniveaus allerdings etwas angepasst worden. Der Jobturbo ist eine Initiative vom Bundesarbeitsministerium und der Bundesagentur für Arbeit und soll Flüchtlinge schneller in Arbeit bringen. Deswegen kann nun alles parallel laufen: Spracherwerb, Anerkennung von Abschlüssen und Integration in den Arbeitsmarkt.
Was ich absolut für richtig halte, weil man kann am Arbeitsplatz auch weiter Deutsch lernen. Oftmals ist es sogar einfacher, am Arbeitsplatz weiter Deutsch zu lernen. Man hat deutsche Kollegen, man unterhält sich auf Deutsch. Und all das führt dazu, wenn man erstmal Grundkenntnisse hat, geht das Erlernen der deutschen Sprache am Arbeitsplatz dann sehr, sehr viel schneller und man ist auch integrierter.
Als Folge des Jobturbos werden zum Beispiel sehr viele Messen veranstaltet, um Unternehmen und Geflüchtete frühzeitig zusammenzuführen. Auch die Industrie- und Handelskammer Hannover selbst veranstaltet Messen, demnächst eine, die sich speziell an geflüchtete Frauen und Unternehmerinnen richtet.
Das machen wir jetzt gemeinsam mit der Arbeitsverwaltung, Jobcenter, Arbeitsagentur und wir haben Unternehmen eingeladen, werden wahrscheinlich so um die 25 Unternehmen sein. Und am 29.11. findet dieser interkulturelle Matching Day, so haben wir das genannt, hier bei uns im Gebäude statt und da werden wir geflüchtete Frauen mit Unternehmerinnen zusammenführen.
Auch für Menschen, die keine Ausbildung nachweisen können, aber viele Jahre Berufserfahrung haben, soll es einfacher werden. Für sie wird es ab 2025 die Möglichkeit der Validierung geben. Das heißt, es wird geprüft, ob die erworbene berufliche Handlungsfähigkeit mit den Anforderungen in der Praxis übereinstimmt. Olha Pitinova möchte allen Arbeitssuchenden Mut machen.
Immer kann man etwas finden. Es ist so, ich möchte erklären zu unseren Kunden, dass gibt es keine geschlossene Tür. Immer kann man eine offene Tür finden.
Wenn eines Tages der Krieg zu Ende sein wird, welche Verwerfungen werden dann die ukrainische Gesellschaft erschüttern? Manche sind schon heute absehbar. Viele ukrainische Nichtregierungsorganisationen arbeiten deshalb schon jetzt daran, Grundlagen für ein befriedendes Zusammenleben zu schaffen. Unterstützung bekommen sie dabei auch aus Deutschland vom Zivilen Friedensdienst, einem entwicklungspolitischen Programm der Bundesregierung. Getragen wird dieser Dienst von 9 Friedens- und Entwicklungsorganisationen, auch von der Kurve Wustrow aus dem niedersächsischen Wendland.
Der zivile Friedensdienst insgesamt ist schon seit 2016 in der Ukraine aktiv und wir haben aktuell 3 Organisationen. Das ist die Kurve Wustrow, das ist das Forum Ziviler Friedensdienst und die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die GZ, die auch schon seit längerem in der Ukraine arbeiten. Und mit Agia Mondo haben wir eine 4. Organisation, die jetzt eben auch in der Ukraine ein Programm aufbaut.
Erläutert Alexander Mautz, Vorstandsvorsitzender des Zivilen Friedensdienstes. Die Kurve Wustrow unterstützt in der Ukraine zum Beispiel die Coalition Justice for Peace in Donbass, die Koalition Gerechtigkeit für Frieden im Donbass, gegründet 2014 nach dem Beginn des Krieges in der Ostukraine. Die Koalition besteht aus 17 ukrainischen Menschenrechtsgruppen und Initiativen. Steffen Halling arbeitet mit ihnen zusammen. In einem Videogespräch erläutert er die Ziele der Koalition.
Letztlich geht es aber darum, Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren und zu veröffentlichen, um einerseits irgendwann eine strafrechtliche Verfolgung möglich zu machen, aber um gleichzeitig auch in der ukrainischen Gesellschaft und darüber hinaus über diese Menschenrechtsverletzungen bzw. Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht zu debattieren, zu informieren, aufzuklären und letztlich so dann auch einen mittellangfristig positiven Beitrag zur Entwicklung der ukrainischen Gesellschaft zu leisten.
Grundlage für die Dokumentation sind vor allem Interviews mit Betroffenen und Gespräche mit Zeugen. Ausgewertet werden auch öffentlich zugängliche Informationen aus Medien, aber auch Debatten in sozialen Netzwerken. Steffen Halling, 39, Politikwissenschaftler und Kenner der ukrainischen Innenpolitik, beschreibt seine Aufgabe so.
Involviert bin ich dann vor allen Dingen in die Fragen, was wir mit den Informationen, die wir aus den Interviews gewinnen, machen.
Entstanden ist so unter anderem ein Buch, in dem es beispielhaft um die Stadt Slawiansk in der Oblast Donetsk geht. Aus verschiedenen Perspektiven wird nachgezeichnet, wie der Krieg sich entwickelt hat.
Aber es geht auch um Fragen, und das sind vor allen Dingen Fragen, die auch für die Zukunft in der Ukraine wichtig sein werden. Was ist mit sogenannter Kollaboration? Also wie verhält sich die ukrainische Gesellschaft gegenüber Personen, die ja möglicherweise mit denen, die die Macht dort ergriffen haben, kollaboriert und zusammengearbeitet haben? Und weil das natürlich, wenn wir uns überlegen, dass wir irgendwann vielleicht nicht mehr diesen Krieg dort haben, dass wir dann natürlich auch diese Fragen stellen müssen. Ja, wie wird das sozusagen aufgearbeitet?
Die Aufmerksamkeit für die Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen war bis Anfang 2022 eher begrenzt. Das änderte sich, als Russland den Krieg auf die gesamte Ukraine ausdehnte, seit also jede Ukrainerin, jeder Ukrainer betroffen sein kann. Und auch den europäischen Nachbarn ist der Krieg deutlich näher gerückt.
Also wir sehen, dass wir seit 2022 eine gestiegene Aufmerksamkeit für unsere Arbeit haben, national wie international, was sich auch im verstärkten Austausch in Deutschland widerspiegelt. Also wir hatten im Jahr 2022 Kontakte zum Bundesgeneralstaatsanwalt, der Interesse bekundet hat an der Arbeit der Coalition und inwiefern es Kooperationsmöglichkeiten gibt.
Berichtet im Videogespräch Felix Szymanski-Geier. Der 39-jährige Osteuropa-Experte koordiniert die Arbeit seiner Kollegen in der Ukraine und hält dort den Kontakt zu lokalen Partnerorganisationen. Eine ist das Theater for Change, das Theater für Wandel. Die Kiewer Organisation bearbeitet mit der Methode Forum Theater gesellschaftliche Konflikte und Ungerechtigkeiten. Ein Beispiel beschreibt im Videogespräch Tim Bose, Ende 40, Politikwissenschaftler und Projekterfahren in der Ukraine.
Eines der großen Herausforderungen ist die Frage von der Aufnahme und Reintegration von Veteranen, das heißt von Männern mehrheitlich, die von der Front zurückkommen in den familiären Kontext, in den häuslichen Kontext und die zunächst erstmal hilflos sind und sich nicht orientieren können, weil die Anpassung und die Wiedereingliederung in die zivile Realität äußerst schwierig ist.
Ein Problem, das viele Familien haben. Vor allem die Frauen würden damit aber allein gelassen, berichtet Tim Bose. Die Folgeprobleme für die Familien und die Stadtgesellschaft würden oft nicht gesehen. Anlass für das Theater for Change, zum Beispiel in einer Nachbarstadt von Kiew, zu einem Workshop einzuladen. Etwa 30 Personen seien dabei gewesen. Mitarbeitende aus der Stadtverwaltung, aus dem Stadtrat, aus Vereinen, aber auch betroffene Frauen.
Sie müssen sich vorstellen, dass die Gruppe 2 Tage miteinander verbringt und wirklich eine Situation in einer Familie nachstellt. Der Familienvater hat sich in seinem Zimmer eingeschlossen und seine Umgebung versteht ihn überhaupt nicht mehr. Freundinnen, die zugänglichen Sozialarbeiter, die Mitarbeiter aus der öffentlichen Verwaltung fühlen sich nicht unmittelbar zuständig. Es gibt keine Ansprechpartner, die psychologische Expertise geben können, wie man mit ehemaligen Soldaten kommuniziert, die an posttraumatisches Syndrom leiden.
Die Methode des gemeinsamen Nachspielens legt also ein Konfliktfeld offen. Im besten Fall erkennen kommunale Akteure den Handlungsbedarf und Betroffene werden bestärkt, ihre Rechte einzufordern und Veränderungen mitzugestalten. In diesem Projekt und in allen anderen, die der Zivile Friedensdienst unterstützt, geht es um gemeinsame und gewaltfreie Konfliktlösung, um die Zivilgesellschaft zu stärken. Seit 25 Jahren ist der Zivile Friedensdienst, kurz ZFD, weltweit aktiv, zurzeit in etwa 45 Ländern. Gefördert wird dieses Programm vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Alexander Mautz vom ZFD nennt Zahlen für die Ukraine.
Es sind aktuell zwischen 4 und 5 Millionen Euro pro Jahr, die quasi in den ZFD vor Ort fließen. Mit den Fachkräften, für die Unterstützung der Partnerorganisationen, mit den lokalen Personal, für eben aktuell dann 4 Organisationen, die aktiv sein werden.
Die Arbeit in der Ukraine beschreibt Alexander Mautz als extrem herausfordernd und schwierig zu managen. Eine der wichtigsten Aufgaben des zivilen Friedensdienstes sieht er zurzeit darin, Menschen in ihrer mentalen Gesundheit zu stärken und psychosozial zu unterstützen. Im Blick hat er Mitarbeitende in den ukrainischen Partnerorganisationen und besonders verletzliche Gruppen in der Gesellschaft. Binnenvertriebene, ältere Menschen, Familien, Kinder, Lehrerinnen und Lehrer an Schulen.
Und in dieser Arbeit, in dieser psychosozialen Unterstützung steht eben ein traumasensibler Ansatz im Vordergrund. Wir glauben eben, dass man für eine nachhaltige und langfristige Friedensarbeit eben auch gesellschaftliche und individuelle Trauma aufarbeiten muss, um überhaupt bereit zu sein, über die Vergangenheit nachzudenken, darüber reden zu können, wieder in Dialog treten zu können und vor allem eben auch den Menschen das Gefühl zu geben, diese Ohnmacht ablegen zu können, die sie momentan eben auch befallen hat und ihre Handlungsfähigkeit zu stärken und auch zukünftig quasi in die Gesellschaft einzubringen.
In Braunschweig wurde im März 2015 der Verein Freie Ukraine gegründet, als Reaktion auf Russlands Annexion der Krim und auf den Beginn des Krieges in der Ostukraine. Gründungsmitglieder waren überwiegend Menschen mit ukrainischen Wurzeln, die teils schon seit Jahrzehnten in Niedersachsen leben. Im Januar 2019 besuchte ich den Verein schon einmal. Die Stimmung damals schwankte zwischen Pessimismus und Zuversicht. Wie ist die Stimmung heute? Was hat sich für den Verein verändert, seit Russland im Februar 2022 den Krieg auf die gesamte Ukraine ausgedehnt hat? Ein Montagnachmittag Ende September im Zentrum Nebokrai, den Räumen des Vereins. Ich bin verabredet mit dem erweiterten Vorstand. Laut Satzung ist der Verein politisch neutral. Kann er das sein in dieser zugespitzten Situation?
Also wir äußern uns zum Beispiel, wenn jemand wie Sarah Wagenknecht hier auftritt oder Gabriele Krone-Schmalz. Da machen wir kleine Kundgebungen, meist vor den Kirchen, wo die Menschen sprechen. Wir wollen darauf hinweisen, dass die einfachen Antworten, die sich oft mit der russischen Propaganda decken, dann eben keine Lösungen sind.
Sagt Konrad Schöller, Beisitzer im Verein. Ganz klar in seiner Haltung ist auch Rechnungsprüfer Taras Levchenko.
Für mich gibt es Grenzen der Neutralität. Also wenn es um Vernichtung eines ganzen Volkes geht, dann kann man nie sagen, dass man so eine Äquidistanz behält und neutral bleibt. Und gehört eigentlich für mich die aktuelle Situation zu, also sowas wie Kriegsverbrechen und so weiter. Da kann man dazu nicht neutral stehen. Es gibt nichts anderes, als das zu verachten und zu verurteilen.
Viktoria Novikova und Ludmila Kosnikova hören auch andere Stimmen. Die beiden Frauen haben ihre ukrainische Heimat verlassen, damit ihre kleinen Kinder in Sicherheit leben können.
Zusammen mit Ludmila organisierten wir ukrainische Infostand. Und jeden Samstag stehen wir im Innenstadt und erzählen die Leute über Krieg in der Ukraine. Viele Leute kommen und fragen, interessiert. Wir haben verschiedene Informationen, Foto. Mehr Leute ist adäquat.
Was Viktoria Novikova ausdrücken möchte, erläutert Soja Trupp, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins.
Also die meisten sind freundlich und haben Verständnis. Aber ich weiß auch, weil Sie das erzählt haben, einige, die kommen und stellen komische Fragen oder sagen, seid ihr nicht selber schuld, die Ukrainer, oder sie sind einfach unfreundlich oder sogar aggressiv. Die fragen, warum seid ihr hier? Was habt ihr hier zu suchen? Zum Beispiel unter anderem waren auch AfD-Anhänger, die das so gefragt haben.
Aufzuklären über die Verhältnisse in der Ukraine versteht der Verein als eine wichtige Aufgabe. Eine andere? Humanitäre Hilfe leisten. Dafür und für die Finanzen ist Olena Grusina verantwortlich.
Wir organisieren Veranstaltungen und sammeln Spenden. Für diese Spenden kaufen wir Rettungswagen, wir kaufen medizinische Präparate und Verbandsmaterialien und so weiter. Und wenn es sehr große mit Elektrizität, Krise und so weiter, haben wir auch Generatoren gekauft. Bis jetzt ist es alles gesammelt und nach Ukraine direkt gefahren.
Wir haben ja über 1.200.000 € Spenden von Privatpersonen, Unternehmen, verschiedene Organisationen bekommen und für das Geld haben wir diese Rettungswagen gekauft.
Ergänzt Vorsitzender Igor Piroschik. Hilfe leistet der Verein aber auch vor Ort, im Zentrum Nebokrai. Dort können sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene treffen, um die ukrainische Sprache und Kultur zu pflegen. Ein Raum ist der Beratung traumatisierter Flüchtlinge vorbehalten. Koordiniert wird dieses Angebot von Tanja Makaschuk.
Also seit ersten Tagen, seit Anfang März, organisieren wir psychologische Hilfe für Geflüchtete. Und bis jetzt. Und es ist vielleicht nicht so offensichtlich für die deutsche Gesellschaft, aber es ist sehr wichtige Arbeit, die unsere geflüchteten Psychologinnen für ihre Landesleute leisten. Und wie wichtig ist diese Arbeit, damit für diese Gesellschaft diese traumatisierten Leute zur Verfügung stehen können, zur Arbeit gehen können und nicht komplett in Klapsmühle landen. Und diese Arbeit machen wir schon drittes Jahr ohne Pause.
Zum Abschluss der Gesprächsrunde frage ich die Teilnehmenden, was sie persönlich zurzeit am meisten bewegt. Die beiden geflüchteten Mütter treibt die Sorge um Angehörige in der Ukraine um und die Frage, wann sie zurück können. Weil die Antwort darauf aber offen ist, engagieren sie sich im Verein und versuchen, in Braunschweig Fuß zu fassen.
Ich komme auch aus Dnipro, sagt Ludmila. Es ist so, dass wir ganz viele Aufgaben da haben, vor Ort. Und jetzt machen wir Spagat, weil wir da weitermachen und hier das aufbauen. Und das ist überhaupt nicht einfach. Sie sind andauernd müde, aber sie geben nicht auf. Sie werden weitermachen.
Tanja Makatschuk hat eine Aussiedlerfamiliengeschichte. Was sie besonders beschäftigt, sie muss nicht überlegen.
Ich bin Deutsche. Meine Ahnen haben viel Schlimmeres von Russen erlebt. Ich will nicht, dass es hier passiert, das Gleiche, weil ich alle diese Seite kenne und das beschäftigt mich. Deswegen höre ich nicht auf und mache weiter.
Olena Grusina treibt um, dass die Solidarität mit der Ukraine nachlässt.
Ich mache mir große Sorgen, dass Europa wird müde und möchte das alles schnell machen und weg irgendwie sich drehen von diesem ganzen Problem. Und das wird Russland diese Pause ermöglichen. Welche darf nicht passieren? Und das ist für mich größte Sorge.
Soja Trupp hat die Mitglieder des Vereins im Blick, die seit März 2022 mehr oder weniger im Dauereinsatz sind.
Wir versuchen alles zu machen, was in unserer Kraft ist, nur die Kräfte sind irgendwann alle. Nur wir können nicht aufgeben und das beschäftigt mich. Wie können wir das überstehen? Wie können wir für uns überstehen, für unsere psychische und physische Gesundheit und wie können wir dann auch den Menschen, die uns hier aufgenommen haben, auch das zurückgeben?
Taras Levchenko sorgt sich um seine alten Eltern. Ihnen sei das Recht genommen worden, in Würde alt zu werden.
Ein Stück weit wurde uns allen die Zukunft weggenommen. Und was man wahrscheinlich hier in Europa noch nicht merkt, man kann natürlich so tun, als würde nichts passiert und weiter vor sich hin leben. Aber die Frage nach der Perspektive holt dann einen irgendwann ein.
Igor Piroschik wünscht sich einen kritischeren Blick der deutschen Gesellschaft, auch auf das, was in Ostdeutschland passiert.
Ich meine, die Wahlen, die machen mich krank, die beunruhigen mich sehr. Und nicht nur mich, also es ist schrecklich, schrecklich, dass das Gedächtnis so kurz ist. Hoffnung habe ich. Wir arbeiten weiter, wir machen alles, was von uns möglich ist, dass das Land, die Ukraine, frei wird.
Das war unser Thema am Donnerstagabend: Bleiben oder zurückgehen, Krieg in der Ukraine. Mein Name ist Brigitte Lehnhoff. Ich sage Tschüss, danke für Ihr Interesse und wünsche einen schönen Abend. Bei uns geht's nun weiter mit Traumhaft.